Gestern ja für die neuen Kleingruppenleiter auch eine Kleingruppenleiterschulung. Langsam kann ich mich daran gewöhnen, dass ich per Zoom unterrichte. Ich finde, es hat gut funktioniert. Ihr könnt sie gerne fragen. Und zwar eine sehr wertvolle Zeit. Genau. Aber jetzt zu dem, worum ihr heute Morgen da seid, nämlich um Gott zu ehren und zu loben und auch eine Predigt zu hören, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Und ich habe heute Morgen das Vorrecht, dass ich die Predigtserie Fit sein beenden darf. Und nächste Woche geht es um Gottes geniale Idee Gemeinde. Und da möchten wir dann einsteigen. Ihr werdet euch sicher wundern, warum ich hier so zwei Tassen habe. Wer mich kennt, weiß, dass das für mich ganz wichtige Utensilien sind. Der Stefan hat letzten Sonntag über Gewohnheiten predigt. Könnt ihr euch erinnern? Er hatte seine Zahnbürste dabei. Dass wir gute Gewohnheiten uns haben sollen, und da gehört auch Zähneputzen dazu, und da hat es natürlich aufs Geistige übertragen. Für mich am Morgen früh gibt es eine gute Gewohnheit, und die hat was mit der Tasse zu tun. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe über alles Kaffee zu trinken. Das ist eine gute Gewohnheit für mich. Was ich aber gerne auch tue, meine Frau kommt ja aus Norddeutschland, da trinkt man auch gerne Tee. Da gibt es die Ostfriesenmischung mit Klüntjes und Milch oder Sahne oder auch Rooibos-Tee. Also das sind auch gute Gewohnheiten. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem Thema, nämlich das Thema heute Morgen heißt Lebe deine Berufung. Eine gute Gewohnheit ist auch, in seiner Berufung zu leben. Dass wir Dinge, die Gott in unser Herz gelegt hat, dass wir sie auch leben. Ich habe den Bibeltext aus der Schlachterbibel übernommen. Er ist ein bisschen holpriger, wie wenn man jetzt Hoffnung für alle oder so nimmt, aber manche Dinge kommen halt in den Texten, die näher am Urtext sind, ein bisschen besser raus. Und da steht Folgendes: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Jetzt werdet ihr natürlich denken, was hat dieser Text mit meiner Berufung zu tun? Ich sage euch, er hat sehr viel mit euch zu tun. Euch wird es auch so gehen, wenn ihr das Radio anschaltet oder das Fernsehen, ob ihr die Heute-Nachrichten, Heute-Journal, Tagesthemen, Tagesschau, Baden-Württemberg aktuell, Hessen-Rundschau und wie sie die Nachrichten alle heißen mögen, es gibt nur noch ein Thema mit dem bekannten C-Wort. Ich möchte heute Morgen auch über Nachrichten sprechen mit euch. Und es geht heute Morgen darum, dass wir uns Gedanken machen, was ist wohl die beste Nachricht, die es je gegeben hat? Wäre das zum Beispiel, dass wir den Kampf gegen Terrorismus gewonnen haben? Dass wir die Möglichkeit hätten, eine bessere Welt zu haben? Dass es kein Covid-19 mehr gibt? Und auch alle anderen schädlichen Viren nicht mehr existent wären? Wäre die beste Nachricht, dass du gesund bist, gut versorgt bist, glücklich leben kannst? Und es gibt sicher noch ganz viele, das sind alles gute und viele gute Nachrichten. Also ich glaube, jeder wäre froh, wenn es keinen Terrorismus mehr gibt. Jeder ist froh, wenn er gesund ist, wenn es ihm gut geht, wenn er gut versorgt ist. Das sind alles gute Nachrichten und die machen uns auch sehr viel Freude. Aber ich glaube nicht, dass sie sich dafür qualifizieren würden, dass sie die beste Nachricht der Welt sind. Eine der besten Nachrichten lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Jeder, der mehr als ein Jahr an der Gemeinde ist, kennt diesen Vers. Und da steht, denn Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist für mich die Qualifizierung für für die beste Nachricht, die wir heute Morgen auch gelesen haben. Denn es gibt einen Gott, der alles kann, es gibt einen Gott, der alles weiß und einen Plan hat. Und die beste Nachricht der Welt sagt dir auch, du bist geliebt von Gott. Und dass er dich reich beschenken möchte. Und jeder, der mich auch näher kennt, weiß, ich bin der Geschenketyp. Ich mag Geschenke. Dann kann man sich die Frage, ja, wie sind wir von Gott beschenkt? Ihr könnt es in der Bibel nachlesen. Er, Gott, hat dich beschenkt. Er hat dir seinen Sohn gegeben. Und das ist das Beste, was dir passieren kann und was dir passieren konnte. Und ich denke, wir dürfen das im Alltag, auch all der schlechten Nachrichten, die wir ab und zu hören, nicht vergessen. Und weißt du, dass auch, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, das Tor zum Himmel aufgestoßen ist. Damit die Menschen, nämlich du und ich, wieder mit dem Schöpfer in Kontakt kommen können. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir eigentlich mit unserem Schöpfergott zusammenarbeiten sollen, dass wir zusammengehören. Das ganz eng und ganz nah, das war die eigentliche Absicht von Gott. Dass Gott und Mensch ein Team sind. Aber wir wissen das ja, der Mensch meinte es besser zu können wie Gott. Deshalb hat er sich von Gott entfernt und deshalb musste wegen der Sünde Gott diesen Zugang zum Himmel verschließen. Weil das nicht mehr zueinander gepasst hat. Seitdem ist Gott für die Menschen ein Stück weit verborgen. Und wir können zu Gott nicht kommen durch Frömmigkeit, durch ein gutes Leben, durch Geld oder sonst was. Das ist unmöglich. Aber weil Jesus in die Welt gekommen ist, weil er am Kreuz unsere Schuld weggenommen hat, hat er das Tor zum Himmel aufgemacht. Das Tor zum Himmel für dich und mich. So lautet die Nachricht. Und wo immer der Mensch ist, ruft uns Gott zu, ihr nicht durchs Leben, sondern komm zurück zu Gott. Gestalt mit mir, gestalt mit Gott dein Leben. Zu einem Gott, der dich liebt, alles vergibt, der sich bei dir aufnimmt und dass wir mit ihm leben können. Damit wir wieder in unsere ursprüngliche Bestimmung zurückfinden, nämlich dass wir als Team mit Gott zusammenarbeiten. Ist das eine gute Berufung? Dass wir darin leben, wofür du und ich geschaffen sind. Und wisst ihr, in dem Text kommt, in dem vorigen Text, wir kommen nachher nochmal zurück, unsere Berufung ist, dass wir in unserer Bestimmung leben. Das ist immer so ein hohes Wort und ich möchte ein bisschen erklären, was das meint. Aber wir stellen uns doch immer die Frage nach dem Lebenssinn. Die Frage, warum bin ich hier? Warum lebe ich? Und wir stellen fest, all das Materielle, die wir uns auch in der westlichen Welt leisten können, uns geht es doch gut, oder? Wohnung, Heizung, Arbeit, Essen, Trinke, manchmal auch ein bisschen zu viel Essen und manche auch manchmal zu viel Trinke. Uns geht es doch gut, aber wir sehen, das kann uns nicht allein zufriedenstellen. Das gibt unserem Leben nicht Sinn. Der Stefan hat, wenn ich es noch richtig zusammen, manchmal in seiner Predigt, also so ein Teenager war, hat er sich gefreut auf ein Mopedle. Ist das so richtig noch? Und wenn er es denn hatte, hat er gemerkt, das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Das befriedigt mich auch nicht. Und so geht es uns mit vielen Geschenken. Wenn man es denn hat, dann steht es halt im Eck oder wo auch immer. Wir merken, all das Schöne reicht nicht aus, um uns unserem Leben Sinn und Perspektive zu geben. Aber der Sinn des Lebens ist, wieder eine Beziehung mit Gott zu haben. Bei ihm findet dein Herz Ruhe. Bei ihm findet das Suchen ein Ende. Das Jagen nach Sinnerfüllung hat ein gutes Ende. Und jetzt kommt ein ganz steiler Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ihn gelesen habe. Jesus Gott ist die Summe und das Ziel aller Wünsche, Hoffnungen und Begehren des Menschen. Ich weiß, das ist ein steiler Satz, aber ich bitte Gott, dass er uns das ausschließt, was das wirklich bedeutet. Ich möchte nochmal 1. Petrus 2, Vers 4 lesen und dort auch nochmal den zweiten Teil von 9. Vers. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also in diesem Vers lesen wir, dass wir zu ihm kommen dürfen, zu dem lebendigen Stein, der kostbar ist, den Gott erwählt hat. Und die Rede hier ist von Jesus Christus. Und die Rede ist auch von dem, was dieser Stein, was Jesus Christus tun kann. Er führt von der Dunkelheit, von der Finsternis ins Licht. Damit wird ausgedrückt, dass Jesus ganz einfach die Antwort Gottes ist für alle unsere menschlichen Fragen und Probleme und Licht in unser Leben hineinbringen kann, nämlich das Licht des Himmels. Ist das eine gute Nachricht? Ist das nicht die beste Nachricht, die wir haben? Wisst ihr, wir sind dann immer gefangen in einem Leben, das ohne Hoffnung ist. Sondern Gott gibt uns Hoffnung und Perspektive. Und die geht über Covid-19 hinaus. Wisst ihr warum? Weil Gott im Himmel mächtig ist. Und er möchte uns erretten aus unserer Hoffnungslosigkeit. Und ich finde, die Nachricht, die steigert sich noch. Es kommt noch viel besser. Weil, wenn man etwas bekommt, dann fragt man ja auch immer nach dem Preis, oder? Das ist ganz legitim. Was kostet es? Wir würden Gott fragen, was kostet es, dass ich Zugang zum Himmel bekomme? Und die geniale Antwort von Gott ist, du kannst nichts dazu tun. Unglaublich. Wir können nichts dazu tun, dass wir wieder ein Team mit Gott sind, dass wir wieder in Beziehung mit Jesus leben können. Und da kann ich nichts dazu tun. In diesem Abschnitt sagt uns Petrus, der Schreiber von diesem Brief ist, wenn wir zu Jesus kommen, sind wir ihre Welt und Berufe. Gott, Jesus, tut es. Er errettet, er vergibt die Schuld, er rechtfertigt und führt bis zum Ende. Er schenkt uns seine Gnade. Wir können dann Folgendes sagen, ja, das möchte ich haben. Und wir brauchen nicht das mal aus eigener Kraft zu tun, sondern wir brauchen Gott nur eine positive Antwort geben. Also wenn ich euch heute Morgen zu euch kommen würde, ich habe hier einen Scheck, da steht 1 Million Euro drauf. Willst du ihn haben, du musst nichts dafür tun, du musst nur Ja sagen. Und ich gehe sogar mit dir auf die Bank mit dem Geldkoffer und helfe dir beim Schleppen. Also wir dürfen diese wunderbaren und großartigen Tatsachen, die Gott für uns geschaffen hat, annehme und zu Jesus sagen, ich brauche dich in meinem Leben. Und dann macht Gott alles andere, was nötig ist. Ich finde, das ist eine super gute Nachricht. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn das so eine geniale Nachricht ist, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir errettet sind, dass wir Zugang zum Himmel haben, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, wenn unsere Hoffnungslosigkeit aufhört, warum nehmen das nicht alle Menschen an? Also wenn ich die Lösung hätte, dass du 6 richtige im Lotto haben kannst, ich glaube, da gäbe es keinen, der nicht sagen kann, kannst du mir das Geheimnis verraten. Es gibt natürlich kein Geheimnis, dass man das kann. Ich habe mir echt gefragt, warum ist es so, dass Menschen diese gute Nachricht nicht annehmen? Ich möchte kurz 3 Gründe nennen. Der eine ist, man kann Gott nicht sehen. Wenn ich dir was anbiete, dann siehst du mich. Man kann Gott nicht sehen. Man kann Gott erleben, aber man kann ihn nicht sehen. Wir sehen auch den Wind nicht und trotzdem glauben wir, dass es einen Wind gibt. Wir sehen die Resultate davon. Und der zweite Grund ist, weil die Nachricht unlogisch erscheint. Das sagt sogar Paulus, der großartige Theologe, das Wort vom Kreuz ist für die Griechen, die so Denker sind, völlig unlogisch. Warum soll ich als aufgeklärter Mensch, der weiß, wie es funktioniert, warum soll ich einem Mann nachfolgen, der mal am Kreuz hing, vor dem er sagt, er ist auferstanden, warum soll ich dem nachfolgen? Gib mir einen Beweis dafür. Das ist für viele Menschen unlogisch. Und der dritte Grund, den ich so für mich definiert und herausgefunden habe, man möchte Gott auch nicht glauben und auch nicht gehorchen. Also wir wissen, dass im Wort Gottes in der Bibel ganz viele gute Gebote stehen. Und trotzdem folgen nicht alle Menschen diesen Geboten, sondern sagen, ja, das ist halt alt, Thomas. Was hatte dieser alte Gott mir zu sagen? Der weiß doch gar nicht, wie man im 21. Jahrhundert lebt. Das sind so vielleicht Gründe, warum Menschen diese gute Nachricht nicht annehmen. Aber ich möchte auch drei Gründe aufzählen, warum es sich lohnt, der Botschaft von Jesus Christus zu vertrauen. Warum es sich lohnt, Gott nachzufolgen. Der erste Grund ist, weil Gott für jeden von uns einen wunderbaren Plan hat. Glauben wir das? Dann möchte ich euch ermutigen, was wir früher in alten Pfingstjubelliedern gesungen haben. Nun stellt das Klagen endlich ein und lasst uns froh und fröhlich sein. Also wenn das stimmt, dass Gott einen guten Plan mit uns hat, warum klagen wir denn so oft? Ich mache das hin und wieder auch und manchmal auf sehr hohem Niveau. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist meins. Und ich leide darunter, auch auf sehr hohem Niveau, dass ich nicht in einen Kaffee sitzen kann und meinen heiß geliebten Latte Macchiato trinken kann. Ist das existenziell fürs Leben? Manchmal denke ich ja, aber eigentlich nicht. Ich glaube, wir kennen alle solche Dinge, wo wir denken, oh, jetzt geht die Welt unter, ich kann kein Latte Macchiato trinken. Was ist das für ein komisches Leben? Ich möchte nochmal mit euch 1. Petrus 2, 4 bis 5 lesen aus einer anderen Übersetzung. Da steht, zu ihm dürft ihr kommen, er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, in anderen Übersetzungen, Tempel aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Also hier sehen wir, Petrus schreibt in diesem Brief, lasst euch als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Und Petrus hat hier dieses Bild vom Tempel in Jerusalem verwendet und den Menschen der damaligen Zeit war das klar, was er hier mit meinte. Die Menschen der damaligen Zeit wussten, im Tempel wohnt Gott. Das ist der Ort, wo ich Gott finde. Und er sagt uns hier, der erste Eckstein des neuen Tempels, der nicht mehr aus Steinen besteht, sondern aus Menschen, ist Jesus, ist Christus. Und jetzt wird jeder Mensch, der zu Jesus kommt, neben diesem Eckstein eingefügt und mit ihm zusammen aufgebaut. Auch wieder zum Tempel, nicht aus Stein, sondern aus Menschen. Das sind nämlich du und ich. Das bedeutet, wir kommen zusammen und wir gehören zusammen. Und es bedeutet auch, dass jeder, der zu Christus gehört, eine Wohnung Gottes werden darf. Der Tempel war ja der Ort der Gegenwart Gottes. Und wenn wir die Steine sind, dann ist Jesus das Zentrum in uns durch den Heiligen Geist und wir sind seine Wohnung. Verstehen wir das Bild? Und jeder, der an Gott glaubt, darf das sein. Ist das nicht ein großartiger Plan für dein und mein Leben? Und darum können wir dieser Botschaft vertrauen, weil Gott in unser Leben kommen kann oder gekommen ist. Er ist jetzt nicht oben im Himmel irgendwo, sondern er lebt jetzt hier bei mir, in mir. Und ich darf darüber nur staunen. Gemeinde, sehen wir, welches Vorrecht wir haben. Und ich darf mich freuen über die Auswirkung von Gottes Gegenwart in meinem Leben. Ein zweiter Grund, warum wir dieser Botschaft vertrauen können, der steht, wir sind Gottes heilige Priester. Also Petrus schreibt, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen. Was will uns Petrus damit sagen? Dass Gott nicht nur in uns wohnt, sondern dass wir aktive Mitarbeiter in Gottes Gegenwart sein dürfen. Wir dürfen nun Gott dienen. Und jeder von uns kann etwas tun in seinem und mit seinem Leben für Gott. Du bist Mitarbeiter von Gott selber. Also ich weiß nicht, wie dein Chef heißt, aber eigentlich ist dein eigentlicher Chef Gott, wenn du Jesus Christus gehörst. Und dieser Gott ist der Schöpfer des Universums. Und mit ihm dürfen wir was zusammen bewegen. Gibt es etwas Größeres? Gibt es einen besseren Arbeitgeber wie Gott selber? Ich glaube nicht. Das ist doch ein Gott, ein geniales Privileg, dass wir als Mitarbeiter Gottes leben dürfen. Zu dem Gott Menschen uns beruft. Jesus möchte dich und mich einsetzen zum Guten in der Welt. Dass wir für ihn wirken. Und dazu möchte ich herzlich einladen. Ich muss zugeben, mir gelingt es auch nicht immer. Aber wir können es lernen und Gott hilft uns da dabei. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns den Himmel verdienen können oder wolle. Das hat Jesus schon gemacht. Es geht darum, dass wir Mitarbeiter Gottes sind, um diese Welt mit der Liebe Gottes, mit der Güte Gottes und mit der Weisheit Gottes zu prägen und zu verändern. Und ich hoffe, das wollen wir allen, dass dort, wo wir leben, wir einen Unterschied machen. Dass wenn Menschen unsere Ehen sehen, dass sie sagen, so möchte ich auch verheiratet sein. Wenn sie uns sehen und unsere Kinder sehen, dass sie sagen, so möchte ich meine Kinder auch erziehen. So wie der mit seinen Vorgesetzten umgeht, so möchte ich auch leben. Die Hoffnung, die er in seinem Leben hat, die möchte ich auch haben. Das Ziel, das er in seinem Leben hat, das möchte ich auch haben. Dass wir nicht nur sagen und gute Sätze sagen, ich möchte einen Unterschied machen, sondern dass es ganz konkret wird, weil Gott mit dir zusammenarbeiten möchte. Das meint er, dass wir seine Priester sind, dass wir vor Gott stehen, in Fürbitte für Menschen eintreten und für unsere Situation, aber auch, dass man in unserem Leben widerspiegeln sieht, dass Christus in uns wohnt. Und wenn ihr mir sagt, Thomas, du hast dich gar nicht verändert, wenn das mein Aussehen betrifft, dann bin ich euch von Herzen dankbar. Aber wenn das meine Beziehung zu Christus trifft, wird mich das tief enttäuschen, weil ich hoffe, dass Christus in mir Gestalt gewonnen hat und dass ich heute anders unterwegs bin wie vor 20 Jahren. Dass wir nicht nur von der Liebe und Güte Gottes predigen, sondern dass sie auch deutlich wird, auch in Konflikten. Dass wir eine gute Streitkultur in der Gemeinde haben, dass wenn man Leute korrigiert, dass sie nicht gleich beleidigt abziehen und sagen, jetzt gehe ich halt die nächste Türe, sondern dass sie sagen, okay, ich sehe es zwar anders, aber ich nehme es mal an, ich überlege mir es. Wir brüllen uns nicht an, sondern wir möchten eine gute Streitkultur bei uns haben, in unseren Familien, dort, wo wir leben, damit Christus zum Ziel kommt. Ein dritter Grund. Ich biege langsam in die Zielgerade ein, ihr könnt schon mal durchschnaufen. Ein dritter Grund, warum es sich lohnt, das ist ein schlauer Satz, weil dann die Leute durchatmen und dann sagt Stramel, ich komme jetzt zum Ende. Aber das mache ich heute nicht. Die Bibel sagt in diesem Text auch, dass wir sein auserwähltes Volk sind, ein heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Das soll uns nicht erschrecken. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann sagt Gott zu uns, du gehörst jetzt ganz zu mir, du bist mein Eigentum, ich adle dich mit meinem Namen, ich trage dich, ich schütze dich, du hast meinen Namen. Und ich bin für dich da. Ich stehe zu dir, du bist mein Kind. Was auch immer kommen mag in deinem Leben, ich bin an deiner Seite. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich hoffe, dass Gott uns das ausschließen kann, was das in der Tiefe bedeutet. Das bedeutet es, zu Gott zu gehören, zum Volk Gottes zu gehören, berufen zu sein. Ich finde es sagenhaft, das ist genial und das ist super, dass Gott so einfache Menschen, zumindest ich bin's, so von Gott angenommen werde und geehrt werde. Dann kann doch kommen, was will. Und das ist heute meine Hoffnung und auch mein Wunsch, dass jeder, der heute Morgen hier ist und die Predigt hört und auch vielleicht auch online hört, versteht, wie gut es Gott mit ihm meint. Und wie wunderbar diese Nachricht ist, dass wir ihm vertrauen dürfen. Das ist unsere Berufung. Wir dürfen Gott vertrauen. Er hat einen Plan für uns. Wir dürfen im Reich Gottes mitarbeiten und er sorgt und schützt uns. Und das finde ich großartig. Ich möchte zum zweiten Hauptpunkt von meiner Predigt kommen, der ist ein bisschen kürzer, um auch dieses Thema abzuschließen. Es geht ja darum, wie kann ich meine Berufung finden, wie kann ich meine Berufung erkennen. Es gibt verschiedene Arten von Berufungen. Es gibt eine allgemeine Berufung, die ist für jeden Christen. Es gibt eine himmlische Berufung, die gilt auch für jeden Christen. Und es gibt so eine individuelle oder eine spezifische Berufung, wie wir das sagen. Von der himmlischen Berufung habe ich euch einen Vers den könnt ihr hier in Philipper 3,14 lesen. Da sagt Paulus, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also das gehört uns, allgemeine Berufung auch. Man kann sich natürlich Gedanken machen, was ist unsere allgemeine Berufung? Es darf uns bewusst sein, dass wir alle ohne Ausnahme zu gewissen Dingen berufen sind. Die drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, dass Gott einen Plan für uns hat, dass wir in diesem Plan leben dürfen, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen, dass wir Gottes Eigentum sind, das habe ich versucht in der Passage zu erklären. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir sind berufen, Botschafter für Christus zu sein. Wir dürfen als neue Schöpfung leben. Wir dürfen als Salz und Licht leben. Das ist eine Berufung, die jeder von uns hat. Wir dürfen hingegeben leben. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. Wir sind berufen, unter der Ordnung Gottes zu leben, Jesus nachzufolgen, untereinander zu lieben und auch die Einheit zu bewahren. Das ist eine Berufung, die wir alle haben. Wer die Bibelstellen dazu mag, der kann sie nach der Predigt von mir bekommen. Aber manche sitzen ja da und fragen immer so im Leben, wir sagen das auch Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, ja, Gott hat eine Berufung für dich. Und dann siehst du schon manchmal die Fragezeichen, die da in den Gesichtern entsteht. Und das hört sich ja gut an. Ja, ich bin berufen von Gott. Wie mache ich das jetzt? War eine Frage gestern auch in unserem Kurs, den wir online gemacht haben. Aber der beste Weg, um in die spezifische Berufung zu kommen und sie zu entdecken, liegt darin, dass wir eine krampfhafte nachsuchen. Da möchte ich ein bisschen Entspannung bringen. Sondern, dass wir es lernen, dort, wo wir jetzt sind, zu dienen, in der allgemeinen Berufung zu leben. Denn wenn wir in der Situation, in der wir jetzt sind und leben, Gott nicht dienen können, wer sagt uns, dass wir es am anderen Punkt besser können? Oder wenn wir in eine andere Position kommen, wenn ich das Amt hätte, dann könnte ich Gott dienen. Wie komme ich dahin, dass ich in meine spezifische Berufung komme? Gibt es einen ganz einfachen Grundsatz, sei treu, wo du bist. Lebe in dem geoffenbarten Willen, den du kennst von Gott. Nimm deine Gabe, die du hast, und setz sie für Gott ein. Benutze sie, gebrauche sie. Nicht für dich, sondern für anderen Segen zu sein. Der Sinn von Gottes Segen in unserem Leben ist, dass wir für andere Menschen ein Segen sind. Nicht, dass man sie einbewahren, so, das ist mein Segen, so, ganz so. Nein, Stefan, du nicht, du auch nicht, Boas. Ah, die Heike ein bisschen ist ja meine Frau, wenn es ihr gut geht, geht es mir auch gut. Nee, Gott segnet dich und mich, damit wir für andere Menschen ein Segen sind. Wie komme ich jetzt in meine spezifische Berufung hin? Das interessiert ja vielleicht den einen oder anderen. Wie gesagt, sei treu dort, wo du im Moment dienst. Aber ich möchte vier Fragen auf den Weg mitgeben, wo du deine spezifische Berufung entdecken könntest und verwerten könntest. Und sie können auch ein Hinweis für deine spezifische Berufung sein. Die erste Frage, was ist dein stärkstes Verlangen? Wofür brennt dein Herz? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe das Herz eines Evangelisten, sage ich, super. Hast Jesus schon bekannt in deinem persönlichen Umfeld? Wenn er das nicht mit Ja beantworten könnte, dann hätte ich ein großes Fragezeichen, ob das seine spezifische Berufung ist, Evangelist zu werden. Also Leute, die evangelistisches Herz haben, die gehen auf die Straße, die geben ihr Lebenszeugnis, die sind unglücklich, wenn sich nicht jeder Tag einer bekehrt. Oder wenn du sagst, ich bin zum Kinderpastor berufen und du kannst mit Kindern nichts anfangen, dann finde ich das schwierig. Und Gott ist auch nicht so, ich habe das schon öfters in der Predigt gesagt, Thomas, sag mir drei Dinge, die du gar nicht magst. Und dann sage ich 1, 2, 3 und dann sagt Gott, genau, und der mittlere Punkt ist, mach es. So ist doch Gott nicht. Es gibt Menschen unter uns, die würden lieben gern nach Afrika gehen. Weil da hängt ihr Herz dran. Für mich wäre das eine Strafe, nach Afrika zu gehen. Also nicht als Besucher, aber dort zu leben. Ich liebe meinen Baden, genau. Also, dass ich von Lörrach nach Säckingen gezogen bin, das ist schon ein ganz großer Schritt für mich, für andere sind das Peanuts. Also, wofür brennt dein Herz? Also, wenn dein Herz für Menschen brennt, dann hast du ein Hirtenherz, dann könnte das eine Berufung sein, gar keine Frage. Die zweite Frage ist, was bringt dir Erfüllung? Was macht dir Freude? Was gibt dir was? Dritte Frage ist, was ärgert dich? Was macht dich wütend? Beziehungsweise, worüber regst du dich auf? Das zeigt doch, da möchtest du Veränderung haben, da muss es besser werden. Und die letzte Frage ist, wo warst oder bist du fruchtbar? Also, wo hast du ein gutes Ergebnis? Also Gott sagt doch nicht, dort, wo du schlechteste Ergebnisse hast, dort musst du schaffen. Das ist doch nicht Gottes Plan. Und ich habe so vor ein paar Predigen schon gesagt, so wie du bist, so wollte Gott dich. Wenn er dich anders hätte haben wollen, hätte er dich anders gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns verändern lassen sollen ins Bild Jesu. Genau, das sind so 4 Fragen, über die ihr euch mal Gedanken machen könnt. Und da könnt ihr auch schon sehen, wo eure spezifische Berufung sein könnte. Die können wir euch nicht geben. Das muss Gott zu eurem Herzen sprechen. Ich weiß, was meine Berufung ist. Und du wirst wissen, was deine Berufung ist. Und wisst ihr, wir fangen irgendwo an und sind dann noch nicht am Ende. Meine erste Berufung in der Gemeinde war, die Palme zu gießen. Aber ich gieße heute keine Palmen mehr, nicht weil ich das nicht mag, sondern weil Gott, ich möchte es einfach so formulieren, weil Gott in uns eine Entwicklung einsetzt. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. 2 Anwendungen für Menschen, die Jesus kennen. Also in diesem Text sind 2 Ermutigungen enthalten. Die erste Ermutigung, lass dich wie ein Stein ins Haus Gottes in die Gemeinde einbauen. Wir sind nicht berufen, als Single-Christe zu leben, sondern wir sind in einem Bund mit dem Herrn und miteinander als Gemeinde. Und das drückt sich immer in einer Gemeinde vor Ort aus. In einer Versammlung vor Ort. Und in einer Gemeinschaft vor Ort. Lass dich vom Heiligen Geist darin führen, mitzubauen, mitzudienen, mit dabei zu sein und zu erleben, wie Gottes Gegenwart in unserer Mitte wirksam ist. Sei es hier im Gottesdienst, sei es in unserer Kleingruppe oder einfach, wenn sich 2 oder 3 in seinem Namen versammeln. Wir gehören zusammen, das ist unsere Berufung und unsere Bestimmung. Die zweite Anwendung, vergiss nie, wer du in Gottes Augen bist. Vergiss es nie, dass Gott dich erwählt hat, berufen hat. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Leistung, nicht deine Heiligkeit, die dich zu Gott führt, sondern seine Erwählung. Es ist seine Wahl, er hat dich angenommen, für dich bezahlt, dich gerettet. Vergiss es nie, du gehörst zu Gottes Volk, du bist sein Eigentum und darin dürfen wir zur Ruhe kommen. Was auch immer kommen mag, der Herr ist mächtig an deiner Seite. Er wird dich bewahren, er wird für dich kämpfen, er wird mit dir durchs Leben gehen, bis zum guten Ende, wenn du ihn sehen wirst in der Ewigkeit. Vergiss es nicht. Und noch eine Anwendung für Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen, die noch nicht über Jesus gestolpert sind oder über diesen Eckstein. Dann steht die Einladung, heute Morgen im Raum zu ihm zu kommen, ihn zum Zentrum des Lebens zu machen. Vielleicht mag das jemand gerade heute tun oder jetzt tun. Ich werde jetzt beten. Und jeder von euch darf innerlich mitbeten. Ihr dürft mit ausstehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch manchmal geht, aber wenn ich da unten stehe und die Lobpreise hier so singen, also ich kann mich kaum zurückhalten, nicht mitzusingen. Ich merke manchmal, oh, jetzt hast du wieder mitgesungen, jetzt musst du wieder nur mitsummen. Und so dürft ihr auch innerlich mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan für unser Leben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in die Mitarbeit hineingerufen hast, dass wir Mitarbeiter von dir selber sein dürfen, dass wir dir gehören, dass wir mitarbeiten dürfen im Reich Gottes, dass wir in der Gemeinde einen Dienst tun dürfen. Ich danke dir dafür. Und Herr, du siehst auch die Menschen, die vielleicht heute Morgen in der Gottesferne leben, die in Beziehung mit dir kommen möchten. Ich danke dir, dass du dich ihnen offenbarst, dass du sie segnest, dass sie dich annehmen können, dass sie sagen können, ja, Herr Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Komm herein in mein Herz. Und ich danke dir, dass du das heute Morgen machst und dass du dein Wort an uns segnest. Und Herr, dass wir das auch vor Stoff wechseln, dass das in unserem Alltag eine Relevanz hat, dass wir das im Alltag leben. Ich danke dir für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du so ein großartiger Gott bist. Und ich preise dich für deine Güte und für deine Gnade. Amen. Ich wünsche euch noch einen, dürft ihr da Platz nehmen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und der Manfred wird jetzt noch den Schluss machen.